Ja, dann können wir zum Hauptthema kommen mit. Oder zum Unterbrechungsthema, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, dass
Richtig.
ihr beide ja noch ein bisschen was Längeres vorhabt irgendwie. Lustigerweise, Thema wurde halb von mir, halb von Torben vorgeschlagen, als so ein kleiner Break zwischen dem Längeren. Und ich wollte mal horchen von euch. Wisst ihr, was wir Menschen mit kleinen Hunden gemeinsam haben? Welches Krankheitsbild gerne da mal auftaucht? Jetzt müsst ihr überlegen, unfallchirurgisch, orthopädisch.
Ich darf nicht, oder?
Du weißt es ja schon irgendwie.
Mit kleinen Hunden?
Kleine Hunde und
Keine Ahnung,
Menschen.
Hüft,
Kleine
irgendwas.
Menschen trifft es nicht häufig.
Nee, das hat ist kein Risikofaktor, aber es ist tatsächlich Patellaluxation, soll es mal ein bisschen bei mir heute drum gehen. Und es gibt ein Fallbeispiel, so wie bei jedem meiner ja, vorgestellten Geschichten hier. So, der 14-jährige Marcel ist mit seinen Fußballkumpels unterwegs auf dem Bolzplatz. Und die rangeln auch ein bisschen rum, so richtig koordiniert geht dieses ganze Spiel und aber so richtig Gegnerkontakt hat er eigentlich auch nicht gehabt und dann versucht er zu schießen und auf einmal fällt Marcel eigentlich zu Boden, irgendwie das linke Bein liegt so ein bisschen leicht gebeugt und jeden seiner Freunde fällt auch auf, dass mit Marcels Knie da irgendwie irgendwas nicht so richtig in Ordnung scheint. Also irgendwas ist da faul irgendwie im Staat der Dänemark und nebenan sitzt praktischerweise Karin im Garten. Das ist eine Pflegekraft, die in der ZNA arbeitet und die hat halt auch mit festgestellt, dass der Marcel jetzt gar nicht mehr wieder aufsteht, ne, und wandert da mal rüber und guckt das und sieht eigentlich schon, als sie darauf zukommt, dass die Kniescheibe vom Patienten so nach oben und außen verschoben ist. Und dann geht sie also beherzt hin und streckt Marcels Bein und drückt die Kniescheibe wieder so ein bisschen in Form und der sagt einmal au und sowas und danach geht es ihm auf jeden Fall deutlich besser und er ist auch beruhigter, nachdem das Knie nicht mehr so komisch ausschaut. Die Jungs sind zwischenzeitlich zu Marcels Mutter gewesen und die kommt mit einem Auto vorbei, hat auch noch einen Kühlakku dabei, netterweise und packt ihren Sohn ein und die fahren in die Notaufnahme und dann kriegen sie noch die Anweisung, gefälligst mal von Karin zu grüßen im Krankenhaus, was sie auch machen. Also ein relativ einfaches Krankheitsbild oder, naja, Krankheitsbild in Anführungszeichen, irgendwie Verletzungsbild, was eigentlich relativ gut zu handeln ist, sozusagen, wenn man rein den präklinischen Bereich, ja, beachtet. Und es gibt so ein paar Leute, die trifft es häufiger. Und ich weiß nicht, wisst ihr mehr Jungen oder mehr Mädchen? Ich meine, ich hätte jetzt einen Jungen im Fallbeispiel.
Ich hätte aber gesagt, mehr Mädchen, muss ich
Eigentlich sind
sagen.
es mehr Mädels. Eigentlich sind es mehr Mädels tatsächlich. Und Alter ungefähr.
Ich finde, das passt. Da passt er, glaube ich, schon ganz gut rein. Ich würde
Der
sagen,
Jüngere.
so 12 bis 18, 20.
Ungefähr. Genau, 10 bis 20 sind sie, also da taucht es meistens als erstes auf. Aber ich sag mal, so eine traumatische Luxation, dass da irgendwie jemand irgendwie gegentritt oder ähnliches, das kann natürlich immer mal passieren. Aber so diese ganz typischen, ohne wirklich viel tun, sind so zwischen 10 bis 20, also ganz jüngere PatientInnen. Und es gibt noch so ein paar Risikofaktoren direkt am Knie. Es gibt die Möglichkeit, dass diese Furche am Oberschenkel, die Gleitrinne vom Femur, nicht vernünftig ausgebildet ist, also eine sogenannte Trochlerdysplasie vorliegt, dass die Kniescheibe relativ weit oben steht, das ist so eine Patellaalter, und dass die Betroffenen so ein X-Bein haben. Und naja, ganz seltenen Fällen auch noch, dass der Schenkel halt so ein bisschen nach vorne ist, so eine Schenkelhalsantetorsion. Es gibt noch so besondere Patienten, die auch gerne mal so andere Störungen kriegen. Das sind hypermobile Patienten, also dass die sich alle Gelenke irgendwie eh überdehnen können und da, die sind ja besonders gefährdet. Also eigentlich junge Mädels, muss man einfach so sagen. Bei denen trifft es so am häufigsten.
Ich wollte gerade
So,
sagen, also es ist ja irgendwie der Pubertät geschuldet, aber junge Jungs und Mädels in dem Alter, den du beschreibst, die haben ja irgendwie auch was von Hypermobilität, weil das Wachstum, der Körper kommt nicht so richtig nach, hat man immer das Gefühl.
Naja, es gibt ja aber auch noch besondere irgendwie, ich sag mal so Mutationen, Kollagenhaushalt, irgendwie zum Beispiel ein Ehlers-Danlos-Syndrom oder ähnliches, die natürlich auch prädestiniert sind für irgendwelche anderen, ja, noch blöderen Geschichten irgendwie als jetzt eine ausgerenkte Kniescheibe. So, Diagnostik. Ja, Diagnostik, wir kommen dahin, das ist eine Blickdiagnose eigentlich. Praktischerweise haben die meisten Menschen irgendwie zwei Knie, ne, dass man einmal gucken kann, wie das normale ist, weil es gibt ja so beim, ich sag mal so, europäischen Wulstknie so manchmal so ein bisschen Stellen, die man verkennen kann, dass die Kniescheibe.
Europäisches
Das ist kein fachlicher Ausdruck.
Ich dachte, das wäre so ein, in Mittelhessen gibt es das auch, so, ja, das mittelhessische Doppelkinn oder so, das europäische Wulstknie.
Das ist der Unterpunkt, das hessische Doppelknie, das ist der Unterpunkt zum europäischen Wulstknie, aber manchmal ist man ja so ein bisschen durch kleine, so ein gutes Pölsterchen, so ein bisschen abgelenkt irgendwie davon, aber man hat eine optische Kontrolle, hat man meistens, ist, mag bestimmt auch mal vorkommen, irgendwie, dass beide Kniescheiben gleichzeitig rausspringen, aber meistens hat man eins, wo es jetzt gerade normal läuft, und dann weiß man ungefähr, wo diese Kniescheibe wieder hingehört. Ich habe sie bisher nur oben außen gefunden, die Kniescheibe. Also ausgerenkt nach oben außen und das Bein so ein bisschen leicht gebeugt dabei. Das ist so, wie man die typischerweise findet. Meistens ist auch schon irgendwer hingekommen, hat so ein bisschen was unterpolstert und das Knie, ne, damit das nicht so dolle weh tut. Und das tut weh. Das tut einfach weh, wenn die da oben hängt. Das heißt, je länger der da drin bleibt in dieser Position, desto mehr verkrampft die Oberschenkelmuskulatur, desto länger tut es auch mehr weh und desto blöder ist es dann auch wieder ein bisschen wieder reinzukriegen. Also Blickdiagnose, wenn man da hinkommt. Oben, außen, das müsst ihr euch einfach so sozusagen merken. Repositionstechnik ist, ich glaube, das ist so die einfachste Repositionstechnik, die irgendwie im Gelenk vorkommt. Also streckt das Bein, schiebt sie dahin, wo sie hingehört. Also nach bisschen nach innen schieben und das Bein strecken. Und das geht relativ flop hin. Man soll es nicht so forciert machen, irgendwie nicht, dass du da noch irgendwie ein bisschen Knorpel mit abschilferst. Aber einfach Bein strecken und Kniescheibe nach innen schieben. Das kriegt eigentlich jeder hin. Habt ihr mal eine reponiert?
Mehrere,
na süße. Ja. Genau, und meistens nicht viel zutun. Ich habe ein einziges Mal gehabt, irgendwie, dass ich jemanden nicht anfassen durfte, weil das war ein junges Mädel, was die eine Jeans trug. Das war ihre Lieblingsjeans und das aber schon seit 3-4 Jahren oder ähnliches. Also mittlerweile war es eine Skinny Jeans, eine richtig dolle Skinny Jeans in einem schmalen Mädel. Also ich bekam sie nicht reponiert, weil wahrscheinlich sich dieses Mädel in diese Hose reingequengt. Die war schlank, ne? Aber die Hose ist halt nicht mitgewachsen, während sie größer geworden ist. Und die musste ich tatsächlich ein bisschen analgosidieren, weil ich durfte die Hose nicht durchschneiden.
Und dann also hast du in Analgosidierung die Hose dran gelassen?
Ausgezogen, ja. Ausgezogen. Ich habe Patientenwunsch, bin ich nachgekommen. Also ja. Sie hat lieber einen Zugang und Analgosidierung als halt, wir schneiden die Hose auf. Aber das war auch das einzige Mal. Aber sonst kommt man relativ schnell hin und mit der Begrüßung reponierst du die. Wir können jetzt gerne noch diese Diskussion führen. Irgendwie lohnt es sich vorher einen Zugang zu legen, ordentlich Schmerzmittel zu geben. Oder halt einfach mal kurz einmal zwickt irgendwie und es tut danach deutlich weniger weh. Also die Diskussion kann man gerne führen, aber ich würde sagen, das ist individuell, welchen Patienten man sich da vor sich hat, würde ich sagen.
Die meisten, die ich reponiert habe, habe ich tatsächlich in meiner Rettungsdienstzeit reponiert und meistens mit Sportteilen. Und ich habe mir dafür kein NEF ehrlicherweise geholt. Ich habe die meisten, also wir hatten damals ja noch nichts zur Analgesie. Wir hatten ja nichts damals.
Wir hatten ja damals gar nichts.
Und schon wieder fühlt man sich alt.
Und ich habe die reponiert. Also ich habe es noch, also genau das, was Ines sagt, tatsächlich noch so eine Hand am Oberschenkel, jetzt die rechte und dann mit dem Daumen der rechten Hand die Patella wieder hochdrücken und mit der linken und der rechten dann quasi das Knie wieder gerade machen. Also
man kann es noch ein bisschen nicer machen, irgendwie, weil gerade wenn mehrere Leute sind, Oberkörper aufrichten. Ne? Dann lockert sich der Oberschenkel gleich wieder ein bisschen, weil die Hüfte gebeugt ist. Ne? Und man kann, wenn du noch einen weiteren da hast und der Oberschenkel ist schon so verkrampft, ein bisschen Vorsichtiges drauf massieren. Lenkt auch vielleicht ein bisschen davon ab, von der ganzen Situation. Also, aber mein
Oberschenkel massieren.
Ja, so, genau. Und den Oberkörper aufrichten vom demjenigen, muss man einfach sagen. Aber sonst einfach Bein strecken und vorsichtig wieder reinschieben. Und das funktioniert sehr
kühlen
gut.
Danach?
Kühlen. Auf jeden Fall schön Kühlakku drauf, kann man auch vorher schon mal machen, ne? In dem Bereich. Und ich sag mal so, ich glaube, ich würde da auch nicht auf Notarzt oder Ähnlichen warten, weil je länger der drin ist in dieser Luxation, desto mehr tut es weh, desto mehr verkrampft die Oberschenkelmuskulatur. Das will keiner an sich. Also das ist
Wenn die das, es gibt ja einige, die das häufiger schon hatten. Müssen die jedes Mal die
Notarzt selber meistens.
Aber
kommen wir gleich so ein bisschen zu Diagnostik und Ähnlichem, was passieren kann. Irgendwie genau, also wie gesagt, individuell, falls der jemand wirklich erst Schmerzmittel und lässt euch gar nicht ran, dann legt ihn halt einen Zugang und gibt den ordentlich was ein. Aber Aber sonst geht das wirklich sehr, sehr schnell. Danach ordentlich kühlen, vielleicht gegebenenfalls einen Kompressionsverband so im Sinne von Pechschema irgendwie so drauf machen. Bei einer Erstluxation definitiv und bei jemand, der auch Schmerzen hat, wo es stark anschwillt oder ähnliches, den in einer Notaufnahme vorstellen. Ne? Also entweder nimmt er den im Rettungsdienst mit und fahrt den dahin. Das ist ja, sind ja wirklich die meisten so sozusagen. Wenn ihr die seht in der Notaufnahme, macht Röntgenbilder tatsächlich. Das sind auch so Sachen, ich sag mal so, jemand mit Tendenz nach Meniskus oder ähnliches röntge ich nicht unbedingt mehr. Ne? Also wenn das relativ eindeutig ist, aber die mit Zustand nach Patellaluxation würde ich ein Knie in zwei Ebenen und eine Patellaaxial röntgen, weil es sogenannte Flake Fractures geben kann, also so osteochondrale Ausrisse. Die kommen meistens von der innenseitigen Kniescheibe oder von der seitlichen Oberschenkelrolle und das sind so Sachen, die willst du eigentlich auch schnell wieder refixieren, ne? Also dementsprechend röntge ich die ruhig durch. Denn kann man, je nachdem, wie schmerzgeplagt er ist, der Patient ihm so eine Knieimmobilisationsschiene dran basteln und an Unterarm-G-Stützen laufen lassen, weil meistens schwillt das an. Manchmal gibt es auch einen Hämatros, also dass das Knie voll Blut läuft, irgendwie kann halt passieren und dementsprechend dann ruhig ein bisschen entlasten und bis wir eine endgültige Diagnose durch das MRT auch haben. Ne? Und dann überlegen, je nachdem, wenn sie denn nötig ist, einmal auf Thromboseprophylaxe drüber nachdenken, ob der Patient dazu passt, gerade wenn wir den entlasten lassen. Also röntge die auf jeden Fall. Ne? Wenn das jetzt irgendwie einer ist, dem luxiert das fünfmal am Tag irgendwie oder ne, alle zwei Wochen, kann man sich das überlegen. Und wenn das nicht traumatisch passiert ist und dem Patienten danach gut geht, dann braucht man das nicht unbedingt machen. MRT sollte man ruhig machen, um weitere Verletzungen auszuschließen. Also üblicherweise wird die Kniescheibe in der Mitte gehalten durch so ein Band, was auch innenseitig langläuft von Oberschenkelknochen zur Kniescheibe, das sogenannte MPFL, also das mediale patellofemorale Band. Und das kann gerne mal reißen bei dieser Luxation. Ne? Also wenn das nach die Kniescheibe nach lateral, also außen abhaut, dann kann dieses innenseitige Band gerne mal durchreißen. Und davon ist auch abhängig einerseits von der Konstitution des Betroffenen und welche Begleitverletzungen sich zugetragen haben, wie man weiter verläuft. Hat sich da tatsächlich irgendwie Knorpel oder Knochen gelöst im Sinne von so einer Fracture, versucht man das möglichst schnell wieder irgendwie an die Stelle ranzukriegen oder halt aus dem Gelenk zu fischen, also meistens operativ. MPFL man hat beide Optionen, irgendwie Operation oder halt konservative Therapie, ist halt sehr, sehr individuell an den Patienten angepasst. Da gibt es noch so ein paar aufwendigere Sachen, die man immer vorher eruieren soll, aber das ist rein orthopädisch. Also konservativ wäre zum Beispiel ordentlich Quadrizeps-Training, also die Oberschenkelmuskulatur zu trainieren, das in Streckung, vor allen Dingen diesen innenseitigen Part, also Vastus medialis für alle, die noch irgendwie Anatomie studieren müssen. Der hält auch stabilisiert aktiv sozusagen die Kniescheibe nach innen. Dann kann man den auftrainieren oder man kann dieses besagte MPFL nähen oder ersetzen. Das ist die MPFL-Plastik. Und dann gibt es noch so ein paar wildere Geschichten, wenn zum Beispiel die Kniescheibe angelegt in einer falschen Position ist, zum Beispiel zu hoch steht oder zu weit seitlich läuft, dann kann man das Kniescheibenband rauslösen und ein bisschen weiter innen festfriemeln. Das wäre die Tuberosita. Ja, es gibt da unterschiedliche Optionen, wie man das machen kann. Also man kann insgesamt die Lage der Kniescheibe verändern. Also das wäre die Tuberositas, Osteotomie sozusagen. Und damit, wenn die zu weit seitlich oder zu weit oben steht, kann man sie so ein bisschen in eine bessere Form kriegen und dann wieder refixieren mit Schrauben. Dann gibt es bei denen, die besondere Sachen vorliegend haben, wie zum Beispiel, dass diese Furche nicht richtig, also diese Trochlea nicht richtig ausgebildet ist, also dass diese Furche nicht tief genug ist, dass die Kniescheibe da drin laufen kann, dann kann man die auch ins Zentrum schicken und dass die sogenannte Trochlea-Plastik machen, damit das ein bisschen unterhöhlt und diese Gleitrinne vertieft. Das ist auch das, was die kleinen Hunde meistens kriegen. Also von daher, wenn so ein Chihuahua oder so ein kleiner Terrier oder ähnliches auch immer die Kniescheibe rausfriemelt, dann macht man auch einfach bei denen die Rinne ein bisschen tiefer und meistens läuft es dann wieder ganz gut. Also dementsprechend, das ist auch wieder so, ähnlich wie beim Menschen, bloß ich glaube, bei uns wird ein bisschen mehr, ein bisschen operativ.
Und es ist ein Narkosearzt dabei, wobei bei den Veterinärmedizinern auch, ne? Die haben auch zwei Leute, oder?
Oh, das kann ich dir nicht sagen. Kommt, glaube ich, ganz sagen, genau. Aber es sind ja alles Privatpatienten irgendwie, also ob da jetzt irgendwie Pflegekraft zuguckt irgendwie, aber ich gucke eigentlich ganz gerne Tierarztsendungen. Es ist viel entspannter als bei Menschen irgendwie.
Also eine jetzige Fachkraft für Anästhesiepflege von uns arbeitet nebenbei in einer Tierarztpraxis und macht da Narkosen.
Mhm.
Also.
Du musst halt nur ein bisschen mehr rechnen, glaube ich.
Also, dann vom ja, Tierarzt.
Katze und Pferd.
Ich meine, die meisten haben sich halt irgendwie spezialisiert auf irgendwie, was weiß ich, so Kleintiere oder irgendwie
bunte Zootiere oder. Jetzt aus Torbens Leben, der Hund von meinen Schwiegereltern hat eine Hüftgelenksdysplasie und sollte eine Hüft-Tap kriegen. Ich meine,
ja, kannst auch Prothesen einbauen. Bei ja. So ganz kleine gibt es auch so. ganz faszinierend.
Das muss was Unfallchirurgisches sein oder was Orthopädisches, Ines.
Ich kann euch einen ganz schönen Kanal empfehlen, die so Pferdetumorchirurgie machen auf YouTube irgendwie. Okay, aber es ist französisch irgendwie. Ist vielleicht speziell gewählt, aber die erklären auch immer so schön. So
auf Französisch?
Ja.
Es wird immer besser.
Aber die machen, und damit du jetzt nicht so schockiert bist, wenn du Blut siehst auf Dingens, färben die das Blau ein. Die haben irgendeinen so Filter darüber liegen, das was einfach starkes Rot halt in Blau umwandelt, damit die Leute das besser gucken können.
Nicht, also, wenn ihr euch angucken müsst, wie Alien-Pferde operiert werden und das Ganze französisch kommentiert wird.
Nein, das sind eigentlich ganz schöne Operationen, muss man sagen. Also, wie gesagt, irgendwie Vertiefung der Rinne, die Trochleerplastik sozusagen, dann Versatz des Kniescheibenbandes und insgesamt der Kniescheibe, die Tuberositas-Osteotomie oder halt das MPFL, dieses seitliche, mediale Band ersetzen oder halt konservativ mit Quadrizeps-Training. So, Differentialdiagnosen. So, jetzt habe ich ja ein bisschen was vom europäischen Wulstknie gesagt, was gerne mal vorliegen kann. Das sind typischerweise, so werden die angekündigt, ja, die Patella ist luxiert, aber der Patient ist 70 oder so. Also ist meistens eher weniger. Also die ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich geringer, dass die Kniescheibe rausgeflogen ist bei der ganzen Geschichte. Meistens sind das dann eher Patienten, die direkt aufs Knie draufgefallen sind. Also bei der Patella-Luxation ist es ja mehr so entweder indirekt oder tatsächlich wirklich mal ein direkt gegen die Kniescheibe gegengefriemelt. Aber meistens, wenn du direkt aufs Knie stürzt, dann bricht meistens eher die Patella. Also das heißt, eine Patella-Fraktur ist so das häufigste, dann hast du ordentliche Schwellung drüber, ordentlichen Gelenkerguss, Hemarthros drin, tut auch weh. Und Patienten können auch so gestreckt das Knie auch gar nicht anheben, ne? Und Unfallmechanismus ist meistens da. Wenn man euch lässt, kann man das auch tasten, dass das, also wenn es eine Querfraktur ist, dass die so ein bisschen weiter auseinander gehen. Und das ist nicht dieses typische Bild, Kniescheibe oben außen, nein, sondern einfach alles ordentlich geschwollen, tut weh, dann friemelt da nicht so doll dran rum. Also dann ordentlich kühlen, ruhig stellen und ab in die Klinik zum Röntgen.
Da macht ihr eine Platte drauf, oder?
Nee, also Längsfrakturen konservativ und Querfrakturen hast du unterschiedlich möglichen
Karten. Ah, also diese Zugurtung, ne? Also,
Zugurtung, Starplate und Äquatorialzerklagen. Also du hast ganz viele Optionen, je nachdem, wie es gebrochen ist und wie viele Teilchen das sind und ähnliches. Also hast du viele Optionen. Gibt ganz Sachen, die noch ganz, ganz selten sind, wie zum Beispiel eine Kniegelenksluxation. Also das bitte nicht verwechseln mit der Patella-Luxation. Kniegelenksluxationen sind super selten. Nicht mal 1% da insgesamt der Luxation. Und also da ist richtig das Kniegelenk aus seiner Position raus. Und da hast du ganz groß Probleme mit der Durchblutung vor allen Dingen des Kniegelenkes, weil, ich weiß nicht, diejenigen, die noch Anatomie haben, wissen, die Kniegelenksversorgung geht nur über die Kniekehle, über die Arterie popliteae und die hat in 5-30% der Fälle tatsächlich irgendwie eine Läsion, ist entweder rupturiert, eine Dissektion, eine intima Läsion gekriegt. Das heißt, diese Durchblutung des insgesamt der unteren Extremität ist super gefährdet bei dieser ganzen Geschichte. Das heißt, wie wir es immer machen, bevor wir auch Schienen irgendwas durch Blutung, Sensibilität und Motorik prüfen. Und es kann halt sein, dass dieses Bein komplett weiß ist, weil da überhaupt nichts mehr reingeht, weil einfach die Arterie komplett hinüber ist. Zusätzlich kannst du noch einen Nervenschaden haben. In 15-45% der Fälle ist der Nervus peroneus gestört bei der ganzen Geschichte. Und dementsprechend diejenige Klinik, die müssen meistens auch in der Analgosedierung wieder reponiert werden. Doppler-Sonographie reicht meistens nicht mehr aus. Da kann man nicht alles nachweisen. Also meistens kriegen die irgendwie eine Angio oder CT-Angio, um dem Ganzen nachzuweisen. Und es kann schon sein, dass der Gefäßchirurg rankommt, bevor wir da irgendwie einen Fixateur drauf machen, dass die erst da irgendwie einen Bypass machen in der Kniekehle oder irgendwas wieder nähen und refixieren in dem Bereich. Also dementsprechend Kniegelenksluxation super, super selten, aber achtet auf die Durchblutung und meistens reicht eine Dopplersonografie nicht aus, sondern wird eine CT-Angio gebraucht und da schön testen. Eine Differentialdiagnose würde ich gerne noch, die habe ich mal so ein bisschen zusammengefasst, die Quadrizeps- und Patellarsehnenruptur. Also ihr wisst ja, der Oberschenkel, die Oberschenkelvorderseite ist der Quadrizeps, die wird dann irgendwann zur Quadrizepssehne, sitzt an der Kniescheibe direkt dran. Zum Fuß hin wird es dann die Patellarsehne und die sitzt dann sozusagen an der Rauigkeit der Tuberositas des Schienbeines an. Und quasi kann natürlich auch dieses Band reißen, oberhalb oder unterhalb, kann man daran feststellen, dass die Kniescheibe entweder recht weit oben oder recht weit unten sitzt, ne? Im Vergleich zur Gegenseite, sieht man auch im Röntgen ganz gerne, ist meistens, dass du so eine Delle tasten kannst, entweder unterhalb oder oberhalb der Kniescheibe. Da hat man ja immer praktischerweise so ein Vergleichsknie noch dabei, dass man das testen kann. Und solange es nicht nur eine Teilruptur ist oder halt wie der ganze Rest drumherum, dieses ganze Retinakulum noch steht, kriegt der Patient weder das Bein gehoben, also gestreckt gehoben, noch irgendwie, wenn du das Bein anhebst und bittest, das oben zu halten oder irgendwas ähnliches, kriegt er nicht hin. Das ist so das Typische dabei. Und da, meiner Meinung nach, reicht das Sono schon völlig aus, um diese Diagnose zu stellen. In Einzelfällen kann man nochmal ein MRT machen oder sowas, aber meistens also ist nicht Blickdiagnose, sondern eher Tastdiagnose und mit dem Sono kannst du es dir super bestätigen. Also da siehst du die Rupturen. Wird auch in den meisten Fällen operativ versorgt. Mit der ganzen Geschichte. So, jetzt hätte ich noch meine Punchlines. Patellaluxation eigentlich recht einfach zu reponieren. Einfach Streckung des Knies, bisschen schieben bei der ganzen Geschichte. Röntgt die im Anschluss, ne? Also guckt, ob da noch eine Flake Fracture ist. Kühlt so ordentlich runter. Achtet auch auf die Schmerztherapie. Üblicherweise ein MRT im Verlauf und dann musst du halt ein bisschen verschiedene Risikofaktoren gucken, also wie dieses Kniegelenk aufgebaut ist, um die Nachbehandlung wird individuell getroffen. Ja, das war das, was ich dazu loswerden wollte. Und jetzt habe ich aber mehrfach gesagt, es trifft kleine Hunde und trifft auch Menschen. Deswegen ist mein Codewort für Patellaluxation Chihuahua. Also wird geschrieben C-H-I und dann Hua Hua. Das ist geschrieben. Ich wusste mich auch nicht, wenn man Chihuahua schreibt irgendwie. Und,
ja. Ines, das bringt mich natürlich, also vielen, vielen Dank für den tollen Beitrag. Es bringt mich natürlich zu einer Frage. Hast du schon mal eine Patella von einem Hund reponiert?
Nein. Oh. Da muss man sich auch überlegen, die gehen ja so komisch, da ist ja das Knie aber wieder viel, viel weiter oben, genau wie beim Pferd irgendwo und so, ne? Veterinärmedizinisch habe ich bisher, war ich noch nie so viel unterwegs irgendwie.
Okay.
Also ich habe früher mal so im Stall mal irgendwie Infusion gehalten, wenn irgendwie zum Beispiel eine Kuh mal einen Kaiserschnitt gekriegt haben. Das machst du ja unter Lokalanästhesie, ne? Mhm. Und dann, ja, schneidest du die auf tatsächlich. Also krass eigentlich.
Und bei einer Kuh eigentlich auch eine Spinale machen?
Was eine ganz schön lange
von
Nase,
können und sollen irgendwie sind immer so ganz zwei große, weiß ich nicht. Ich weiß nur immer, dass sie gerne Milchfieber gekriegt haben, irgendwie so eine Hypokalzämie und dann liegt die Kuh da, ist völlig fertig nach Geburt, weil die so wahrscheinlich so viel Milcheinschuss gekriegt haben. Wahrscheinlich ruft jetzt irgendwer so ein Veterinärmediziner mich demnächst an und sagt, was erzählt der für einen Scheiß, hat sie doch gar keine Ahnung von. Und dann liegen diese Kühe immer so völlig fertig, so irgendwie die Ohren runter und dann haust du denen volle Möhre Calcium IV und noch oral rein und dann geht das eine Ohr hoch, das andere Ohr hoch und dann schrüttelst du ordentlich an der Kuh und dann steh wieder auf. Ja.
Ah. Okay.
Milchfieber. Gott sei Dank haben wir Menschen das nicht.
Also, in einem Beitrag, Patellalux, Milchfieber und einen französischen YouTube-Kanal mit Pferdetumor.
Ich muss ihn, glaube ich, in die Referenzen tun. Irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Der ist spannend. Also,
mit Alien-Pferden.
So ein Cheval-Hospital, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich habe den nochmal abonniert irgendwie und dann gucke ich mir das ab und zu mal an.
Ja, manchmal machst du mir Angst. Das tut mir leid, ich mag dich wirklich gern.
Ich fand's super.
Wirklich, ich hasse Krankenhausserien so im Fernsehen irgendwie, aber so Tierarzt-Sendungen finde ich gut, also von daher.
Doch, ich kann die schon ganz gut gucken und dann erzähle ich immer, wie kacke ich das finde, wie Anästhesisten da dargestellt werden.
Ach so, ja genau. Hier, machen Sie das und das.
Genau. Ja, gut. Vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne.